Hallo, Rebecca Piron hier. Vor der neuesten Ausgabe der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands hier noch ein Tipp in eigener Sache.
Das Klassentreffen mit rund 2500 Entscheidern aus den Städten und Gemeinden in ganz Deutschland findet in diesem Jahr am 27. und 28. August statt.
Dann öffnen nämlich wieder unsere Messehallen in Göttingen. 140 Aussteller aus 39 Branchen sind dabei in der futuristischen Lokhalle Göttingen.
Der Eintritt zum Klassentreffen, der ist natürlich kostenfrei, aber Sie sollten schnell sein, denn wenn die Halle voll ist, ja, dann ist die Halle voll.
Anmelden jetzt unter www.messe-kommunal.de.
Wir sehen uns am 27. und 28. August beim Klassentreffen in Göttingen. Hallo, Christian Erdmasewski hier. Herzlich willkommen zur ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Unser Thema: bezahlbarer Wohnraum. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Tja, heute in unserer letzten Folge zu diesem Thema haben wir wie immer Gäste, um gemeinsam zu diskutieren. Drei sehr spannende. Aber zuallererst einmal ganz herzlich willkommen, meine Fraktionskollegin. Sie ist wieder gesund. Gott sei Dank, beim letzten Mal war sie ja nicht mit dabei. Grüß dich, Rebecca Piron. Hallo.
Hallo, Christian. Ja, ich bin sehr froh, wieder dabei zu sein. Besonders bei so einem spannenden Thema und auch so einer spannenden Runde wie dieser. Heute also unsere überfraktionelle Diskussion, wie wir es ja immer haben im dritten Teil der Podcast-Reihen.
Ja, und dazu begrüßen wir heute, ich habe es schon gesagt, drei Gäste. Das erste ist eine Dame, mit der beginne ich, Verena Bentele. Sie ist Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Ich grüße Sie, hallo.
Hallo.
Und ebenfalls bei uns Frederik Brütting, er ist Oberbürgermeister der Stadt Aalen. Hallo, Herr Brütting.
Hallo, guten Morgen aus Aalen.
So, und komplettiert wird das Ganze durch den ersten Beigeordneten der Stadt Wesseling. Das liegt südlich von Köln im Rhein-Erft-Kreis, rund, ich glaube, 38.000 Einwohner in der Größenordnung, kann er uns genauer erklären. Herzlich willkommen, Matthias Neser.
Herzlichen Dank, alles richtig dargestellt.
Wunderbar. Ich würde gerne erstmal mit Frau Bentele starten. Wie sieht denn eigentlich generell unsere Problemlage aus? Wir haben einmal Wohnungsnot in den Städten, dann aber auch Leerstand in den Dörfern. Was bedeutet das eigentlich für die Menschen und was muss sich da konkret ändern?
Also eine der Riesenherausforderungen ist, dass in Deutschland, wie Sie es gerade gesagt haben, der Wohnraum einfach sehr ungleich verteilt ist. Wir haben auf der einen Seite in den Städten vor allem die Problematik, dass der Wohnraum A immer teurer wird und viele Menschen doch sehr viel von ihrem Einkommen fürs Wohnen ausgeben. Und deswegen sprechen wir inzwischen wirklich auch von dem Thema Wohnarmut, dass also viele Menschen, die eigentlich Geld verdienen, die einen Job haben, von diesem Job kaum erleben können, weil sie zu viel Geld für zum Beispiel das Wohnen oder auch die Energiekosten ausgeben. Dann ist ein Thema natürlich, dass viele Menschen auch zum Beispiel mit sehr alten Mietverträgen, die schon lange in ihren Wohnungen leben, im dritten oder vierten Stock leben, ohne Aufzug, immer älter werden und dann eigentlich kaum mehr in dieser Wohnung bleiben können, weil sie vielleicht mit 85 gar keine Treppen mehr steigen können. Und das führt dazu, dass dann viele ihre Wohnungen kaum mehr verlassen und eigentlich fast so ein Stück weit abgehängt sind und ausgeschlossen vom gesellschaftlichen Leben, weil sie sich nicht mehr wirklich aus ihrer Wohnung entfernen können. Aber wenn man eben sieht, dass der barrierefreie oder altersgerechte Wohnraum in Deutschland kaum verfügbar ist, weil da in den letzten Jahren schon was passiert ist und auch investiert wurde, aber eben deutlich zu wenig. Und das kann eben leider überhaupt nicht der demografischen Entwicklung standhalten. Spätestens dann ist klar, dass hier wirklich ein dringender Bedarf ist. Und wir haben eben die Problematik, dass gerade im ländlichen Raum dann eben wiederum auch Wohnraum leer steht, in Regionen, wo eben viele Menschen vielleicht auch nicht wirklich gut hinziehen können im Alter. Die tolle Idee gibt es ja auch von manchen, sollen halt ältere Menschen dann aufs Land ziehen, wo es den Wohnraum gibt. Aber wenn es dort eben keine medizinische Versorgung in der Nähe gibt oder auch keine öffentlichen Personennahverkehrsmittel, dass man eben zum Beispiel zum Einkaufen zu Familie, Freunden fahren kann, dann ist das natürlich auch keine Alternative für Personen, die vielleicht kein Auto mehr fahren können und überhaupt nicht mehr mobil sind. Und da ist dann schon eine Riesenherausforderung für unsere Mitglieder.
Jetzt sind es in allererster Linie die Kommunen, die versuchen, beim Thema Wohnraum eben Entsprechendes zu schaffen. Und ich habe was Schönes gelesen, Herr Neser, in Wesseling. Sie haben dort zum Beispiel ganz konkret eine Wohnraumschutzsatzung erlassen, als erste kreisangehörige Gemeinde in NRW überhaupt. Erklären Sie uns mal, was ist diese Wohnraumschutzsatzung und natürlich vor allem, was hat es bei Ihnen vor Ort denn verändert?
Ja, also das Gute ist, in NRW, der Gesetzgeber hatte uns mit dem Wohnraumstärkungsgesetz die Möglichkeit gegeben, eine von Ihnen schon erwähnte Wohnraumschutzsatzung zu erlassen. Was ist das Ziel? Wir haben die Situation in Wesseling, ich führe mal ganz kurz aus, ohne Sie jetzt in die Stadtgeschichte von Wesseling bis ins Detail mitzunehmen. Wir sind letztlich eine aus vier Stadtteilen bestehende Stadt, die aber eine sehr großstädtische Prägung hat. Also dafür, dass wir eine kreisangehörige Kommune sind, mittlere kreisangehörige Kommune, haben wir einen sehr verdichteten Wohnraum hier. Besseling ist so ein bisschen ein Produkt der 70er Jahre Kommunalentwicklung. Gerade in der Mitte, wenn Sie hier bei uns mal aus der Bahn aussteigen, werden Sie einen Unterschied zu einem nördlichen Nachbar Köln nicht großartig erkennen. Und dementsprechend, Wohnraum ist knapp. Wir haben tatsächlich auch eine sehr geringen Flächenpotenziale. Wir haben 2400 Hektar Stadtfläche, davon sind aber letztlich durch insbesondere unsere großen chemischen Werke, Westling ist ein großer Standort der Petrochemie oder später vielleicht jetzt auch, wenn es gut läuft, der wasserstoffproduzierenden Industrie, bleibt uns durch die Sicherheitsabstände aus diesem Thema, Stichwort Seveso 3, wem es was sagt, sehr wenig Fläche übrig, um wirklich auch städtische Entwicklung vorzunehmen und davon eben auch Wohnraumentwicklung anzugehen. Das heißt, Fläche ist knapp, dafür brauchen wir sie letztlich für alles Mögliche, ob es jetzt sozial orientierte Bauten wie Kitas, wie Schule oder sonstige Themen sind, aber eben auch das Thema Wohnraumentwicklung. Und das Wohnraumstärkungsgesetz gibt uns die Möglichkeit, zusammen mit anderen Maßnahmen, die wir in Wesseling auch umgesetzt haben, wir haben auch ein kommunales Baulandmanagement, wo wir gesagt haben, wir müssen schauen, dass wir mit dieser Norm Wohnraum, der existiert, also mit unserer Wohnraumschutzsatz und Wohnraum, der existiert, auch wirklich den Menschen zur Verfügung stellen. Das heißt, unser Ziel ist es, dass Leerstand vermieden werden soll, dass Kurzzeitvermietung gewerblicher Natur, wir haben hier um die Ecke, wer Wesseling ein bisschen kennt, in der Nachbarkommune einen großen Freizeitpark, der auch überregional großen Anklang findet und dementsprechend gibt es diese Thematik Airbnb, Kurzzeitvermietung und so weiter. Ziel dieser Wohnraumschutzsatzung bei uns ist es, dass solche Kurzzeitvermietungen möglichst zurückgedreht werden, dass sie auch erfasst werden können. Das ist auch ein Ziel dieser Satzung. Wir können über die Vergabe von Wohnraum-ID-Nummern, die jetzt zentral laufen, auch erkennen, was haben wir überhaupt für Vermietungen in Wesseling? Welche Wohnräume gibt es, die nach außen gegeben werden, die nicht klassischer Wohnraumnutzung durch Vermietung oder Eigennutzung zugeführt werden? Damit wir überhaupt erstmal eine Datenbasis bekommen, das ist also quasi eine Doppelnutzung. Wir bekommen eine Datenbasis, mit der wir arbeiten können und wir hoffen mit dieser Satzung auch tatsächlich den Wohnraum wieder dahin zu bringen, wo er hingehört, nämlich zu den Bürgerinnen und Bürgern, die Wohnraum suchen.
Haben Sie denn da auch schon Veränderungen bemerken können, seit Sie die Satzung erlassen haben?
Also die Satzung ist noch nicht so alt. Also wir haben nach langer Diskussion im Stadtrat und in den Fachausschüssen, Sie können sich vorstellen, natürlich über die politischen Farben hinweg, wie wir hier so schön sagen, war die Zustimmung mal mehr und mal weniger ausgeprägt zu dieser Thematik. Die Aussagen waren von Enteignung und Kommunismus bis zum Thema, warum geht nicht noch mehr? Also es war alles dabei. Es war eine sehr spannende politische Diskussion. Es war auch eine sehr ausführliche Vorberatung notwendig in den Ausschüssen, in Sondersitzungen, in Informationsveranstaltungen und wirklich auch die Mehrheiten dafür zu bekommen. Am Ende war es sehr überwiegend. Wir haben alle mitnehmen können. Wir sind momentan noch tatsächlich bei dem zweiten Punkt, was ich gesagt habe, nicht das Thema Datenbasis anwerben und letztlich auch das Ganze in die Öffentlichkeit bringen. Also wir haben nicht gesagt, wir rollen das Ganze jetzt aus und vom Tag 1 an rückt, das war auch eine der Angst der Politik, rückt die große ordnungsbehördliche Maßnahme aus und wir kontrollieren jeden Wohnraum. So ein bisschen nach dem Motto, wir stürmen jetzt die Wohnung und kontrollieren, wer da wohnt. Nein, das findet natürlich in der Form nicht statt, sondern wir informieren jetzt erst einmal, wir sagen, es kommt, es ist gültig, wir schreiben an, wir informieren, wir geben Auskunft und hoffen uns dann quasi jetzt in der zweiten Jahreshälfte basierend darauf, eine Datenbasis zu haben, mit der wir dann auch die eigentlichen Ziele nämlich anschreiben, unter Umständen zu sagen, jetzt, warum nutzt du das so, dann am Ende auch umsetzen zu können, dann wirklich auch dann, ich sag mal, zu einem Ergebnis zu bekommen, dass wir dann auch im Sinne der Wohnraumschutzordnung, was wir uns vorgestellt haben.
Das klingt auf jeden Fall danach, dass wir in Bälde noch einmal sprechen müssen, was denn dabei wirklich dann rausgekommen ist.
Oh, sehr, sehr gerne. Wir sind tatsächlich genauso gespannt wie Sie auch. Wir haben jetzt natürlich einen Blick immer auf unseren nördlichen Nachbarn Köln, der das Ganze schon längere Zeit macht, haben uns im Austausch mit der dortigen Verwaltung, erhoffen wir uns ähnliche Ergebnisse. Also dort ist es tatsächlich so, dass die Datenbasis der Stadt sehr geholfen hat, zu erkennen, was gibt es überhaupt für Nutzungen dort. Und dass man eben auch Wohnraum wieder zurückgeführt hat zur eigentlichen Nutzung. Und davon gehe ich hier ganz ehrlich ganz fest aus. Mhm.
In der Stadt Aalen gibt es das Aalener Modell ja schon seit einigen Jahren, soweit ich weiß. Also quasi ein eigenes Handlungskonzept für bezahlbaren Wohnraum oder mehr Wohnraum. Welche Folge haben Sie denn damit erzielen können, Herr Brütting?
Ja, richtig. 2016 hat der Gemeinderat die erste Version des Handlungsprogramms Wohnen in Aalen beschlossen. Wir sind also jetzt dann bald im 10. Jahr und haben nicht nur das Konzept auf den Weg gebracht, sondern sehen auch konkrete Erfolge. Aber das eben in einer sich stark verändernden Immobilienlandschaft. Seit 2016 ist sehr viel passiert. Die Investitionstätigkeit hat sich völlig verändert. Aber eines ist gleich geblieben, nämlich die hohe Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. Wir haben in Aalen, glaube ich, eine Sache besonders richtig gemacht, nämlich wir haben angenommen, dass es eine kommunale Aufgabe ist, sich um den bezahlbaren Wohnraum zu kümmern. Also die Situation ist nicht Gott gegeben, sondern wir können handeln, wir müssen handeln. Und das unterscheidet Aalen vielleicht auch von anderen Kommunen, die sich der Situation etwas hingeben oder die Dinge vielleicht auf dem Immobilienmarkt auch stärker einfach passieren lassen. Wir haben aber eine gute Voraussetzung, um auch handeln zu können. Und zwar haben wir eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, die fast zu 100% auch der Stadt gehört. Wir haben unseren Wohnungsbestand nicht verkauft, wir haben die Anteile nicht privatisiert. Das ist auch die Grundvoraussetzung. Man braucht auch ein Instrument, um auf diesem Wohnungsmarkt tätig zu sein. Im Laufe der Jahre haben wir aber dieses Handlungsprogramm auch immer erweitert und angepasst. Am Anfang war vor allem das schwäbische Prinzip im Vordergrund, also schaffe, schaffe, Häusle baue, viel investieren, viel Wohnraum schaffen. Wir haben dann gemerkt, dass wir auch eine konkrete Quote einführen müssen für mietpreisgebundenen Wohnraum. Die haben wir dann auch nochmal erhöht. Wir sind von 25% auf 30% gegangen für Private. Unsere Wohnungsbaugesellschaft muss 35% bringen. Und wir haben dann gesehen, Frau Bentele hat es ja schon angesprochen, dass wir eben auch viel Leerstand in der Stadt haben und haben deswegen vor 2 Jahren auch eine Wohnraumakquise eingeführt, bei der wir privaten Wohnraum anmieten, wieder aktivieren und damit dann auch eine Belegung zuführen. Und das war doch erfolgreich, dieses Programm. Wir haben gesehen, dass wir den Trend beim sozialen Wohnungsbau umgedreht haben. Deutschlandweit sinkt ja noch der Bestand der mietpreisgebundenen Wohnungen. In Aalen konnten wir nach 2 Jahren Handlungsprogramm diesen Trend umdrehen. Und in den letzten Jahren haben wir, obwohl einige Wohnungen aus der Mietpreisbindung gefallen sind, doch unterm Strich einen deutlichen Zuwachs von sozialem Wohnraum organisieren können.
Spätestens bei dem Schaffe, Schaffle, Häusle bauen haben Sie gehört, das haben wir vorhin noch nicht dazu gesagt, wir sprechen über Baden-Württemberg. Die Stadt hat 67.000 Einwohner, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und liegt so grob 50 Kilometer nördlich von Ulm, wenn ich richtig mal auf der Karte gesehen habe. Ne?
Ja, richtig, wir sagen immer fast 70.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Aber wir haben da auch eine Dynamik, was auch wiederum die Situation auf dem Wohnungsmarkt verschärft hat. Wir hatten 2020, 2021 mit die höchsten Steigerungen bei der Miete in Baden-Württemberg. Und deswegen musste man natürlich auch in der Kommunalpolitik reagieren. Wir haben viel Zuzug, wir haben starke Arbeitgeber hier in der Region, die viele Arbeitsplätze geschaffen haben. Und dann kam natürlich auch noch der Überfall Russlands auf die Ukraine dazu. Wir haben über 1.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Stadt aufgenommen. Und das hat auch zu den entsprechenden Preissteigerungen und zur hohen Nachfrage hier geführt, aber ich darf auch sagen, wir profitieren natürlich davon. Die Stadt wächst, es kommt mehr Dynamik hier in die Stadt hinein, aber das kann eben nur dann sozial auch gut funktionieren, wenn ausreichend günstiger Wohnraum vorhanden ist.
Ich würde gerne nochmal nachhaken, weil Sie die Sozialbindung angesprochen haben. Das war hier in den letzten Folgen auch schon Thema, weil aus der freien Wirtschaft ja häufig die Kritik kommt, dann will keiner mehr bauen oder dann lohnt es sich nicht mehr zu bauen. Wie haben Sie das denn vor Ort wahrgenommen? Ist das Interesse geringer geworden?
Also da hat sich eine totale Veränderung ergeben seit 2016. Am Anfang hatten wir eine extrem hohe Baukonjunktur. Es wurde viel investiert, die Zinsen waren niedrig, die Baupreise waren noch niedrig. Und da hat dann die private Bauwirtschaft schon gesagt, oh, jetzt wird der Sozialismus eingeführt. Wir brauchen diese Vorgaben nicht und der Markt regelt es. Der Markt hat es nicht geregelt. Wir haben ja gesehen, dass die Anzahl der mietpreisgebundenen Wohnungen in Deutschland in den Keller gegangen ist. Wir haben das dann eingeführt und siehe da, die Unternehmen konnten trotzdem bauen. Es hat funktioniert, auch unsere Wohnungsbau hat es hinbekommen. Aber als die Baupreise so massiv nach oben gegangen sind, gab es dann schon eine Herausforderung. Und dann haben wir reagiert und haben tatsächlich einen Zuschuss eingeführt. Also in Aalen gibt es 180 Euro pro Quadratmeter für mietpreisgebundenen Wohnraum, den wir als Stadt an die Bauträger ausbezahlen. Wir haben im Haushalt 750.000 Euro pro Jahr dafür vorgesehen, um da einen zusätzlichen Anreiz zu schaffen. Das hat auch funktioniert. Viele haben dann dieses Programm in Anspruch genommen und haben auch gebaut. Und zwischenzeitlich, das ist jetzt die dritte Phase, ist es so, dass die Landeswohnraumförderung doch so gut ausgestattet ist, dass wir Bauträger haben, die nur noch sozial geförderten Wohnraum machen. Also 100% ist dann wiederum eine gewisse Herausforderung für die Quartiersstruktur. Darauf muss man dann wieder auch in der Städteplanung reagieren. Aber durch die stark gestiegenen Baupreise hat es jetzt dazu geführt, dass die Bauträger das als Geschäftsmodell erkannt haben. Also wir haben einige, die ganz bewusst 100% mietpreisgebundenen Wohnraum machen und dann diese Objekte aber auch im Paket verkaufen an große Pensionsfonds oder institutionelle Anleger. Also da funktioniert jetzt am Ende wieder der Markt, nachdem der Staat dann auch die entsprechenden Rahmenbedingungen gesetzt hat.
Das finde ich übrigens in dieser Diskussion besonders spannend. Es geht uns jetzt in allen drei Folgen so. Wir hören ganz häufig diese Variante. Entweder jetzt bricht der Sozialismus aus oder aber der Markt muss es regeln. Ich finde das ganz faszinierend, dass es sehr stark dieses Thema offenbar da auch ideologisch geprägt ist und sie in der Praxis am Ende zeigen, na, am Ende funktioniert es und dann funktioniert der Markt schon auch. Frau Bentele, ich will Sie da aber nochmal mitnehmen. Wir haben auch in der vorherigen Folge schon mal über ganze Thema Wohnberechtigungsschein und Ähnliches gesprochen. Was viele nach dem Motto, das regelt der Markt eben nicht, immer wieder kritisieren ist, da kommt der Student, bekommt seine Wohnung für, ich sag mal, 6 Euro den Quadratmeter. Später ist er Rechtsanwalt, verdient viel und ich habe keine Möglichkeit, ihn mehr aus dieser Wohnung herauszubekommen. Glauben Sie, dass unsere Regeln zu starr sind? Sind Sie da eher auf der Schiene, wir sollten da entbürokratisieren oder sagen Sie, nein, das hat schon alles seinen Sinn?
Also vielleicht muss man ein bisschen, um mich auch an Herrn Brütting vielleicht ein Stück weit anzuschließen, was Sie geschafft haben, Herr Brütting, ist eine Ausnahme. Insgesamt haben sich die Sozialwohnungen seit 2006 bis 2019 von 2,1 auf 1,1 Millionen an der Zahl halbiert. Und das zeigt natürlich auch ein Stück weit das Problem. Also wenn es der Markt regelt, dann müsste man aber eben in diesen Markt ja auch insoweit eingreifen, als dass mehr Wohnungen mit Sozialbindung existieren, dass Genossenschaftsbau besser gefördert ist und mehr ermöglicht wird. Und dann, um jetzt auf Ihre Frage zu antworten, wäre es natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn eben günstige Wohnungen an wie Studierende, Auszubildende, Menschen mit wenig Geld vergeben werden, die dann irgendwann erfolgreiche Rechtsanwälte sind. Dann hätten wir das Problem auch nicht so, uns die Frage zu stellen, müssen die dann da ausziehen? Aus Gerechtigkeitsgründen würde ich natürlich jederzeit sagen, klar, wäre schon besser. Hätten wir aber genug genossenschaftlichen oder sozialen Wohnungsbau und das Thema Wohnen verankert als Teil der Daseinsvorsorge, hätten wir das Problem nicht. Also ich glaube schon, dass wir da wirklich pragmatischere Lösungen brauchen, gerade vor allem in Zeiten, wo der Wohnraum eben so knapp ist und wo wir eben wissen, dass immer mehr Haushalte eben wirklich zu viel 30%, 40% ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben und damit eben wirklich eine hohe Armutsgefährdung haben, wenn eben so viel Geld für das Wohnen allein oder teilweise sogar noch mehr ausgegeben wird und dann die Menschen eben auch nicht mehr in der Lage sind, zum Beispiel privat vorzusorgen, nicht mehr in der Lage sind, den täglichen Bedarf zu decken, sich andere Dinge wie Pflege leisten zu können. Das ist dann wirklich eine Herausforderung. Und wie gesagt, was für uns eigentlich so das Wichtigste ist, dass eben wirklich die Möglichkeiten auch der Mieterhöhungen, der Erzielung von Rendite über Immobilien ein Stück weit eben auch vom Staat begrenzt werden müssen. Wir sehen ja in Wien zum Beispiel, wo eben sehr viel städtischer Wohnungsbau stattfindet. Auch das ist ein Eingriff in den Markt, der eben in dem Fall positiv ist, wenn, ich glaube, es sind 70% der Wohnungen in Wien, die der Stadt gehören und eben nicht auf dem freien Markt verfügbar sind. Das reguliert ja auch ein Stück weit natürlich die Preise der frei verkäuflichen und frei vermieteten Wohnungen. Und da sind wir in Deutschland in den letzten Jahren einfach in meinen Augen wirklich einen schlechten Weg gegangen, indem wir das Thema Wohnen eben sehr dem Erzielen von Rendite überlassen haben und da sehr wenig der Staat sehr wenig eingegriffen hat. Und die Entbürokratisierung ist sicherlich ein Weg, aber wird am Ende die Vielzahl an Wohnungen eben auch nicht bringen, wenn jetzt eben der ein oder andere Studierende nach dem Studium noch in seiner günstigen Wohnung bleibt, ist natürlich für uns ein guter Weg, irgendwann auch zu sehen, gut, wenn diese Person dann auszieht, wenn sie mehr Geld hat, wäre es besser, wenn die Wohnung jemand anderem zur Verfügung steht, wäre auch besser, wenn ältere Menschen mit günstigen Mietverträgen, die in sehr großen Wohnungen wohnen, vielleicht eben auch in kleinere Wohnungen ziehen und die große Wohnung einer Familie zur Verfügung steht mit Kindern. Auch sowas wäre besser, aber das kann der Staat eben auch nur dann verlangen von den Menschen, wenn es eben Angebote gibt. Unsere Mitglieder im VDK würden umziehen, die würden in die kleinere Wohnung gehen, aber nur, wenn sie in ihrem Quartier ist, wenn sie barrierefrei ist und eben auch nicht das Gleiche kostet wie die große Wohnung oder im schlimmsten Fall wie in München, wo ich jetzt lebe, sogar noch teurer ist.
Mhm. Wo wir jetzt eben gehört haben, dass es in Aalen doch recht gut aussieht mit dem bezahlbaren Wohnraum, Herr Neser, in einer Kommune, in der relativ wenig Bauland verfügbar ist, man also, wie Sie ja selber gesagt haben, eher an den Leerstand rangehen muss. Wie sieht es denn da aus und wie sind denn Ihre Erfahrungen damit, Leerstand wieder in Wohnraum zu entwickeln? Ist das dann hinterher bezahlbarer Wohnraum?
Also ich habe die die Wortbeiträge der beiden, der Kollegin und des Kollegen gerade sehr interessant verfolgt, weil sie haben aus meiner Sicht beide recht. Nämlich einerseits haben wir tatsächlich in den letzten Jahren beobachten können, dass keine Sozialwohnungen gebaut wurden aufgrund der Preisstruktur. Das ist so. Ich habe in der Präsentation für die Politik damals zu unserem Thema Wohnraumschutzsatzung da ganz drastische Zahlen an die Wand schmeißen müssen. Allerdings ist es jetzt seit, ich sag mal, einem halben Jahr so, dass uns die Anfragen für sozialen Wohnungsbau quasi fast überrennen. Das ist ein bisschen drastisch formuliert, aber es ist so, dass die Mittel aus dem Förderung des sozialen Wohnungsbaus, die wir als kreisangehörige Kommune mit dem Kreis in die Diskussion treten müssen, wo geht das Geld hin, wie wird es verteilt, tatsächlich so ist, dass die Mittel für dieses Jahr schon mehrfach überzeichnet sind und dass die Mittel für das nächste Jahr auch schon dahin gehen, mehrfach überzeichnet zu sein. Das heißt also, momentan haben wir tatsächlich auch hier in Wesselingen Investoren, die sagen, ich habe hier einen Bebauungsplan, da habe ich das und das zu schaffen, die auf uns zukommen und sagen, wir möchten gerne das anders machen, wir möchten aus dem frei finanzierten Wohnungsbau weg und möchten euch dort sozial 100% sozialen Wohnungsbau hinsetzen, weil ich die Förderung haben möchte. Also eine ganz neue Situation für uns jetzt hier, wo wir tatsächlich sagen müssen, lange Zeit wurde gar nichts abgerufen, jetzt wollen sie es alle haben. Und auch da trifft uns dann die Herausforderung des Quartiersmanagements und der Quartiersentwicklung. Wir haben eben hier ganz unterschiedliche Sozialräume in der Stadt. Das ist ganz spannend. Bei der kleinen Stadtstruktur, der Stadtgröße haben wir hier sehr unterschiedliche Sozialräume und viele gehen eben in unseren, ich sag mal, sozial belastesten Sozialraum rein und wollen dort sozialen Wohnungsbau schaffen. Dann habe ich wieder ein ganz anderes Problem in der Diskussion mit der Politik. Ist es da an der Stelle überhaupt eine gute Idee, das zu tun? Kippe ich dann den Sozialraum nicht noch mehr und so weiter und so fort. Also es ist wirklich eine ganz spannende Diskussion. Und auf Ihre Frage einzugehen, wie sieht's denn mit der Reaktivierung von Wohnraum an der Stelle aus? Also es ist tatsächlich so, dass wir minimalen Leerstand haben. Also das ist tatsächlich so, dass hier nicht viel leer steht im eigentlichen Sinne nach dem Motto, da ist nichts drin, sondern es geht uns tatsächlich um die Nutzung des Raumes. Das ist das Ziel, was wir eben auch mit der Wohnraumschutzsatzung verfolgen, zu sagen, ich möchte gerne hier die Bürgerinnen und Bürger, die Wohnung suchen, auch dahin bekommen, in Wesseling Wohnung zu finden. Und um das Thema Flüchtlingskrise und Geflüchtete hat die Sache natürlich extrem verschärft. Also in unseren Unterkünften haben wir sehr viele Geflüchtete sitzen mit Aufenthaltsstatus, die eigentlich auf dem freien Wohnungsmarkt einziehen könnten. Ich kann ihnen aber nichts anbieten. Im Rückschluss blockieren sie weiter unsere Unterkünfte, wo sie eigentlich in den freien Wohnungsmarkt oder den sozialen Wohnungsmarkt einziehen könnten. Dort finden sie aber nichts. Also wir haben hier ein System, das gar keinen Ausweg findet. Deswegen nutzen wir die Möglichkeiten, die wir haben, zu sagen, wie können wir denn Wohnraum, der eben nicht zum dauerhaften Wohnen genutzt wird, so reaktivieren, dass wir eben einen Abfluss aus den Unterkünften in die Einheiten haben, dass die Großen, die Kleinen in die Großen ziehen, die Großen in die Kleinen. Das ist eben genau diese Dynamik, die Frau Bentele auch erwähnt hat, endlich auch mal in Gang kommt.
Aber auf jeden Fall eine sehr spannende Umkehr tatsächlich, dass Sie sagen, jetzt kommen Investoren, wollen tatsächlich in den sozialen Wohnungsbau. Herr Brütting, sieht das bei Ihnen ähnlich aus? Und gleich hinterher die Frage, weil das ist vorhin so ein bisschen offen geblieben, Frau Bentele hat ganz zu Beginn auch über das Thema gesprochen, dass wir viel zu wenig altersgerechtes Wohnen haben. Vielleicht können Sie das auch gleich anschließen. Was passiert da bei Ihnen in der Stadt eigentlich? Ist das auch ein Problem oder haben Sie da auch Konzepte für?
Ja, wir brauchen sicher beides. Wir brauchen die private Bauwirtschaft, wir brauchen aber auch öffentliche Akteure auf diesem Wohnungsmarkt. Frau Bentele hat es angesprochen. Und da geht es nicht nur darum, dass dann eine Wohnungsbaugesellschaft der Stadt baut, sondern sie hat in der Regel auch mit ihrem Mietwohnungsbestand einfach einen großen Einfluss auf die Mietpreise. Wir haben in Aalen 1500 Wohneinheiten bei unserer Wohnungsbaugesellschaft Und der Gemeinderat schaut natürlich nochmal anders auf Mietpreiserhöhungen als jetzt vielleicht ein privater Investor, der vor allem die Rendite im Blick hat. Und damit können wir auch mietpreisdämpfend auf dem Wohnungsmarkt einwirken. Aber wir sind jetzt im Ostalbkreis 42 Kommunen. Dort haben nur 3 Kommunen eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft, von der nur 2 wiederum sozialen Wohnungsbau machen. Und es zeigt, dass wir viel mehr kommunale Wohnungswirtschaft brauchen, kommunale Ansätze, um auf dem Wohnungsmarkt Entspannung zu bringen. Da sind wir eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. In der Stadt können wir viel bewegen, aber im Umland ist es doch recht dünn. Also wir brauchen aus meiner Sicht eine Gründungswelle, wie wir es ja auch schon mal hatten vor Jahrzehnten, für kommunale Wohnungsbaugesellschaften, für Wohnungsbaugenossenschaften, um überhaupt Instrumente zu bekommen, zum einen zu bauen, aber dann auch auf den Mietpreis einzuwirken. Und bei den Privaten ist es letztendlich die Frage, ob die die entsprechende Rendite erzielen können mit diesen Investitionen. Beim sozialen Wohnungsbau funktioniert es jetzt durch die staatlichen Unterstützungen, durch die Tilgungszuschüsse. Aber wir sehen, dass Investoren in den letzten Jahren eben massiv in Wertpapiere gegangen sind. Dort erzielen sie im Moment noch höhere Rendite oder scheinbar höhere Rendite. Und wir brauchen wieder volkswirtschaftlich ein Umdenken und eine Umverlagerung von Kapital in den Wohnungsmarkt, damit dort auch Masse entsteht, damit kräftig gebaut wird. Und das ist jetzt eben auch die Bundespolitik gefragt, entsprechende Abschreibungsmodelle aufzulegen, ähnlich wie bei der degressiven Abschreibung, dass es sich einfach auch rentiert. Wir brauchen das private Kapital, um mitzuhelfen, diese sozialen Aufgaben zu lösen.
Frau Bentele, was würden Sie denn vielleicht den Kommunen raten, wenn es ums Thema altersgerechter Wohnraum geht? Haben Sie da vielleicht Tipps, was besser oder effektiver laufen könnte?
Also in Deutschland fehlen 2,3 Millionen barrierefreie oder altersgerechte Wohnungen. Das vielleicht nochmal so als Dimension. Das sind schon richtig viele. Wenn man jetzt also rechnerisch die Lücke schließen wollen würde, müsste man bis 2030 jedes Jahr 179.000 dieser Wohnungen, 180.000, wir runden mal ganz frech, Wohnungen bauen. Und das wäre natürlich ein tolles Ziel, ist aber schon sehr unrealistisch, wenn man eben auch sieht, wie in den letzten Jahren zwar die Mittel aufgestockt wurden für den sozialen Wohnungsbau und wie dann aber eben auch nicht alle sozial gebundenen Wohnungen, die auch neu geschaffen wurden, die Kriterien der Barrierefreiheit vollumfänglich erfüllen, was wir als VDK natürlich immer fordern. Wir sagen schon, wenn eben gebaut wird, ist heute schon auch das Thema Zugänglichkeit, Barrierefreiheit, gerade für insbesondere ältere Menschen schon ein sehr wichtiges, damit eben hier auch der Bedarf, der eben besonders groß ist, besser gedeckt werden kann. Und das wäre ein Tipp, wenn Wohnraum geschaffen wird, dann eben wirklich auch für alle Menschen, dass eben ältere Menschen zum Beispiel den Aufzug nutzen können oder ein Bad haben, das groß genug ist, dass man mit Rollator noch rein kann. Das ist für mich eine ganz wesentliche Sache und ich glaube aber schon dran, dass wir auch kreativere Lösungen und Möglichkeiten brauchen, indem wir zum Beispiel Wohnraum schaffen, vielleicht auch mit kleineren Wohnungen, damit eben auch ältere Menschen oder Menschen vielleicht, deren Kinder ausgezogen sind, die Möglichkeit haben, eben auch größere Wohnungen wirklich mal zu verlassen für die, die eben gerade in der Familienphase sind und hier Wohnungstauschmöglichkeiten bestehen. Das ist eigentlich eine kreative, schöne Idee, die aber eben deswegen nicht wirklich funktioniert, weil für viele Menschen, wie ich vorher gesagt habe, die Alternative fehlt. Also auch das wäre für Kommunen sicherlich ganz spannend, da eben Programme auf den Weg zu bringen. Aber wo sicherlich ein großer Bedarf ist, ist einfach für die Kommunen, für die Länder deutlich mehr in den Wohnungsbau zu investieren und es eben wirklich mehr als eine Aufgabe, wie es Herr Brütting gesagt hat, ich muss Sie heute den ganzen Tag loben, das ist ja toll, das als Aufgabe der Kommunen auch anzunehmen. Das machen eben viele Kommunen oder auch Länder zu wenig. Hier in Bayern wurden unlängst 33.000 Wohnungen verkauft. Ist natürlich schon sehr bitter, weil die wieder zurückzukaufen, zurückzubauen, wird natürlich immer teurer. Und der Fortschritt hier ist schon extrem langsam. Und das zeigt irgendwie auch, wo wir gerade stehen, dass dieses Thema Wohnen wieder ein Stück weit mehr aus dem Renditegeschäft rauszunehmen, natürlich eine der riesigen Herausforderungen ist, wo sicherlich auch ein Infrastrukturprogramm, wie es gerade der alte Bundestag noch beschlossen hat, ein Stück weit eine Abhilfe schaffen können. Aber da wird es schon sehr viel Anstrengung und auch Wille brauchen, eben das Wohnen als Teil der Daseinsvorsorge eben wirklich intensiv in öffentliche Hand wiederzunehmen. in Zusammenarbeit, aber mit privaten Investoren, weil ich meine, klar, wir wissen alle, dass nicht die Kommunen allein in der Lage sein werden, das alles zu schaffen ohne private Investoren. Und die mit ins Boot zu nehmen, das sehe ich schon auch als ein wichtiges Thema.
In den vergangenen Folgen haben wir immer, wenn wir über Generationengerechtigkeit gesprochen haben, auch immer sehr schnell über das Thema Erbbaurecht gesprochen. Jetzt sind wir sowohl in Aalen als auch in Wesseling eher in einem etwas großstädtischeren Bereich, aber da gleich auch mal die Frage, gibt es solche Modelle bei Ihnen auch, um eben für nächste Generation, sage ich mal, auch möglicherweise Boden noch vorzuhalten? Und in dem Zusammenhang, auch das bin ich mir nicht ganz sicher, ob das bei Ihnen eine Wirkung zeigt, würde mich aber interessieren, wir haben ja die Wiedereinführung der Grundsteuer C gehabt, sowohl an Herrn Brütting als auch an Herrn Neser. Die Frage A, Erbbaurecht und B, Grundsteuer C, welche Rolle spielt das denn wirklich bei Ihnen? Weil in den ersten beiden Teilen die beiden Themen doch relativ großen Raum eingenommen haben. Vielleicht Herr Brütting zunächst.
Ja, Erbbaurecht haben wir morgen auf der Tagesordnung in unserem Gemeinderat, aber wir räumen unser Wohnungsbau und Erbbaurecht ein für den Bau einer Kita. Das ist die zweite große soziale Aufgabe, Schaffung mehr Kita-Plätze. Für unser Aalener Modell hat es eigentlich keine Relevanz, weil unsere Wohnungsbau die einzelnen Projekte so angeht, dass wir sowohl im Bestand vermieten als auch Eigentumswohnungen verkaufen. Also aus dem Verkauf heraus finanzieren wir dann wieder den Mietwohnungsbau, sodass ein Erbbaurecht nicht funktioniert, weil die Eigentümer dann auch wirklich Eigentümer sein wollen. Also es passt da nicht ganz. Für die Kitas nutzen wir das. Grundsteuer C werden wir im Laufe des Jahres diskutieren. Wir haben ja in Baden-Württemberg eine Grundsteuerreform gehabt, die auch, naja, unterm Strich schon auch zu einer Mehrbelastung der Mieterinnen und Mieter geführt hat, eher zu einer Entlastung des Gewerbes. Und deswegen haben wir das im Moment noch zurückgestellt, bis die erste Grundsteuerwelle verdaut ist sozusagen. Aber im Gemeinderat gibt es auch Stimmen, die sagen, Grundsteuer C wollen wir einführen, um ganz bewusst Bauland zu aktivieren, das seit Jahren, seit Jahrzehnten brach liegt. Ich halte es auch für eine kluge Steuer, die also nicht nur Geld einbringt, sondern tatsächlich auch mal steuert und bei der Schaffung von Wohnraum auch helfen kann.
Da direkt daran, Herr Neser, weil Sie vorhin sagten, so allzu viel Raum haben Sie gar nicht zur Verfügung. Trotzdem, Grundsteuer C ein Thema oder eher nicht?
So, schön, dass Sie direkt auf die Grundsteuer C gesprungen sind und das Thema Erbbau übersprungen haben, weil wir als Stadt tatsächlich haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, unter 5% der Flächen im städtischen Eigentum bei uns. Okay. Das heißt, und viele davon sind Einschränkungen durch Seveso 3. Also ich habe es vorhin erwähnt, wir können gar nicht alles nutzen. Von da ist das Thema Erbbau in der Form kein Thema. Es ist eher ein Thema, das überhaupt mal ins Gespräch zu führen. Wir haben hier natürlich auch Flächen, die im kirchlichen Eigentum sind. Da ist das Thema Erbbau ein ganz großes, weil man keine Flächen idealerweise verkaufen möchte, sondern da eher so diese Ängste vor dem Wegfall der Kirchensteuer und so weiter und so fort. Ich denke, das ist allen auch immer ein Thema, über das man diskutiert wird. Also da diskutieren wir schon über das Thema, um das überhaupt mal ins Gespräch zu bekommen. Für uns jetzt als Stadt hat das in der Form keine große Relevanz. Grundsteuer C, da muss ich dem Herrn Brütting zustimmen. Also da bin ich ja fast ein bisschen auf Baden-Württemberg neidisch, weil ich sage mal ganz pauschal, in NRW ist das mit der Grundsteuerreform sehr mau gelaufen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wir haben hier große Diskussionen um das Thema gehabt. Was ist der neue Hebesatz, den wir anwenden sollen? Ist der denn aufkommensneutral? Was ist das überhaupt, das Thema Aufkommensneutralität? Weil gefühlt eigentlich kein Bürger das Thema verstanden hat. Also wir haben die Kämmerin, die in zwei Büros hier weitersitzt bekommt, wird mit Widersprüchen zugeschmissen, sage ich mal ganz pauschal und platt. Wir haben die ersten Bescheide verschickt jetzt erst jüngst und die Welle ist groß. Das heißt, den Stadtrat erstmal überhaupt dazu bekommen, eine Entscheidung zu den Hebesätzen zu treffen, ob jetzt differenziert oder nicht, das war schon eine große Diskussion. Welchen Hebesatz setzen wir denn an? Nehmen wir den vom Land empfohlen? Schauen wir denn, was da ist? Wann melden wir dem Stadtrat denn, wie die Struktur und die Höhe der eingenommenen Mittel überhaupt ist? Geben wir dann was zurück? Wie können wir was zurückgeben? Was ist die Haushaltslage? Also ein Riesenthema. Von daher ist die Grundsteuer C in der Form erstmal kein Thema gewesen. Ich gehe davon aus, dass wir in der Zukunft dann noch mal reden werden.
Vielleicht zum Abschluss einmal in die Runde. Vielleicht, wenn Sie sich eine Sache wünschen dürften vom neuen Bundestag, wenn es darum geht, mehr bezahlbaren Wohnraum zu bekommen, was würden Sie sich denn da wünschen? Vielleicht fangen Sie nochmal an, Herr Neser.
Gut, also wünschen würde ich mir vom neuen Bundestag extrem viel. Eigentlich am liebsten mehr Geld aus dem Riesenpaket. Wenn ich gehört habe, dass wir nur 100 Milliarden auf die Kommunen ausgeschüttet werden. Ja, das ist, wenn wir es auf unsere Größe runterrechnen, kriege ich da vielleicht unsere neue Feuerwache von bezahlt oder was weiß ich, aber sonst nichts. Also das wird nicht viel bringen. Ich würde mir dringend wünschen, das ist nicht der Bundestag alleine verantwortlich, aber eine dringende Reform der Bauvorschriften, Baugesetzbuch, dass tatsächlich Bauanträge schneller bearbeitet werden können, dass die Auflagen geringer sind, dass wir tatsächlich die Mittel für sozialen Wohnungsbau massiv nochmal steigen, weil ich merke, jetzt ist die Gelegenheit, daran zu gehen und mit den Investoren zu sprechen, um auch auf den wenigen Flächen, die wir haben, aber eben auch Projekte voranzubringen, um das den Bestand, der bei uns auslaufend ist, tatsächlich wieder auf ein Niveau zu bringen, wo ich Belegungsrechte ausüben kann und wo ich Menschen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen kann. Das wäre mein Wunsch.
Okay, wäre so ein Stichwort, die ja nicht mehr durchgekommene Baugesetzwelle, die ja dann der alte Bundestag nicht mehr beschlossen hat. Und in der Tat 100 Milliarden bei nur einfach, um die Zahl mal dagegen zu hauen, das ist ja immer eine große Zahl. Der Sanierungsstau in den Kommunen liegt bei fast 200 Milliarden. Das nur mal so als Wert dagegen gesetzt. Herr Brütting, aber auch Sie, in ein paar Schlagworten, was wünschen Sie sich von dieser neuen Regierung?
Ja, mehr Geld würde man auch nehmen. Also da hätte man auch Verwendung dafür im Wohnungsbau. Aber ich möchte noch einen konkreten Vorschlag einbringen. Und zwar, der Bundesgesetzgeber könnte aus meiner Sicht eine sinnvolle Änderung im Mietrecht vornehmen. Wir haben in Aalen das Modell der Wohnraumakquise eingeführt. Andere Kommunen haben das auch getan. Das heißt, leerstehenden Wohnraum anmieten und weitervermieten an Personen, die sich auf dem Wohnungsmarkt schwer tun. Und da steht uns in gewisser Weise auch das Mietrecht im Weg, weil wir ja Wohnraummietverträge zeitlich nicht befristen darf. Und es hemmt eben die Bereitschaft von Privaten, ihren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Der bleibt dann als Leerstand. Das ist für niemand gut. Und ich denke, im Rahmen von begleiteten Mietverhältnissen, wir kümmern uns drum. Wir begleiten diese Mietverhältnisse sozial, wir sichern das finanziell ab. Und wenn die Personen den Mietvertrag verlieren, schauen wir natürlich auch, dass sie anderen Wohnraum bekommen. Für diese Fälle sollte das Mietrecht überarbeitet werden, damit es zu anderen Kündigungsmöglichkeiten kommt, damit dieser Wohnraum aktiviert werden kann. Wir haben 8% in Baden-Württemberg Leerstand. Das sind unglaubliche Mengen an Wohnraum, die gar nicht erst gebaut werden müssen. Das ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll, diesen Wohnraum zu aktivieren. Und ich denke, mit einer kleinen Änderung im Mietrecht, mit der Einführung dieses begleiteten Mietverhältnisses, könnte man da viel bewegen. Und dann hätten wir auch noch ein bisschen Geld vielleicht übrig an anderen Stellen, wo wir es auch sinnvoll brauchen können.
Ja, Frau Bentele, und dann sind Sie wunschlos glücklich, wenn wir das Mietrecht etwas verändert haben, die Baurechtsnovelle durch ist und mehr Geld für Kommunen immer eine gute Idee ist. Frau Bentele, haben Sie trotzdem noch Wünsche an diese Regierung in ein paar Schlagworten?
Also ich bin dann schon relativ glücklich. Noch glücklicher wäre ich, wenn wir noch was ganz Verrücktes uns wünschen von der neuen, oder ich mir wünsche von der neuen Bundesregierung, die ja gerade eher weniger regulieren will. Aber ich glaube tatsächlich auch beim Verkauf von Grundstücken braucht es einfach schon Regulierungen, dass zum Beispiel gemeinnützigen Wohnbauvorhaben der Vorzug gegeben wird und eben wirklich diese Spekulationsmöglichkeiten auch schon beim Grundstückkauf und bei Immobilienvorhaben ein Stück weit eingeschränkt werden. Ich sage deswegen schon selber ein bisschen verrückt, das wird diese Bundesregierung vermutlich nicht machen, aber wer wirklich in dem Thema vorankommen will, muss natürlich auch anfangen, da zu regulieren und zu schauen, wo die Grundstücke herkommen, wer eben Vorrang hat bei der Vergabe. Auch da ist Erbbaurecht sicherlich eine gute Möglichkeit, die man nutzen sollte als Instrument, damit es eben vorangeht im Wohnbau. Und wir sehen halt auch, wenn man da nicht wirklich auch ein bisschen mutiger wird, wird es so gehen wie bei der letzten Regierung in der Ampelkoalition, wo ja die Regierung schon sehr weit weg war von ihren selbstgesetzten Zielen. Das hat natürlich alles Gründe, Energieverteuerung, die vielen Ausgaben in anderen Bereichen. Klar, man kann immer einen Grund finden, aber für die Menschen braucht es ja weniger einen Grund, sondern mehr eine Lösung. Deswegen würde ich wirklich auch eine größere Regulierung hin zur Gemeinnützigkeit gut finden.
Ja, vielleicht schicken wir die Folge einfach mal ganz persönlich an alle Abgeordneten, mal sehen, was passiert. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für die spannenden Einblicke aus drei verschiedenen Perspektiven, drei verschiedenen Bundesländern. Ja, danke an alle Gesprächsteilnehmer der überfraktionellen Diskussionsrunde. Und damit war das unser dritter und letzter Teil der Serie.
Ja, so ist es aber. Natürlich geht es trotzdem hier weiter in der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands. Wir hören uns in 4 Wochen wieder. Dann heißt die Frage Power statt Wackelkontakt. So meistern Kommunen die Energiewende.
Wenn Sie das nicht verpassen möchten, abonnieren Sie unseren Podcast in der Podcast-App Ihrer Wahl und bewerten Sie uns doch gerne auch.
Ganz genau. In jedem Fall werden wir in der nächsten Folge also auf mindestens 8000 Ampere laufen. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihnen alles Gute. Ja, bleiben Sie hören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Hallo, Christian Erdmasiewski hier. Und bevor wir mit der ungewöhnlichsten Fraktionsgemeinschaft Deutschlands wieder durchstarten, hier noch ein Tipp von uns. Das Forum Kommunal 2025 steht in den Startlöchern.
Vom 3. bis 5. Juni sind wir zu Gast in Halberstadt. Gemeinsam mit der Hochschule Harz als wissenschaftlichen Partner sprechen wir über die kommunale Energieversorgung der Zukunft.
Und außerdem geht es um das Thema erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzplanung.
Und wir kümmern uns um die Frage, wie wir die Potenziale im ländlichen Raum heben können.
Karten gibt's ab sofort online unter www.forum-kommunal.de.
Aber Achtung, die Zahl der Teilnehmer ist streng auf 210 Personen begrenzt. Also schnell zugreifen, www.forum-kommunal.de.
Wir sehen uns am 3. Juni in Halberstadt.